Ja, zunächst möchte ich ganz herzlich grüßen von der Gemeinde, wo ich herkomme, Oesnitz im schönen Erzgebirge. Und ich freue mich, hier zu sein. Einige Gesichter sind mir wohl bekannt. Und das erinnert mich so an meine Kindheit und an meine Jugend. Und es ist immer schön zu sehen, dass man nicht alleine älter wird. Wenn wir uns Gedanken machen, wie wir als Christen so leben sollten, was unser Dienst ist, damit meine ich jetzt mal nicht so sehr den Dienst in der Gemeinde, sondern den Dienst, den wir in unserem Alltag tun, dann, angenommen, wir würden jetzt uns mal so fragen, was das so sein könnte, dann würde uns sicher so das eine oder andere einfallen dazu, was das ist, zum Beispiel Krankenbesuche machen oder Zeugnis geben oder vielleicht gastfreundlich sein. Das ist etwas, was uns als Christen auszeichnen sollte oder schlicht und ergreifend hilfsbereit sein, auch ethisch und moralisch ein Vorbild zu sein. Aber auf was wir vielleicht gar nicht so schnell kommen würden, ist, dass ein ganz wichtiger Dienst das Gebet ist. Das Gebet als Dienst würde wahrscheinlich nur so am Rande genannt werden. Und trotzdem ist es so, dass Gebet eines der wesentlichen Säulen unseres Glaubenslebens überhaupt ist. Denn durch das Gebet habe ich die Möglichkeit, eine Verbindung zum Höchsten herzustellen. Jetzt in zur Zeit gibt es ja so einige Spannungen in der Weltpolitik und manchmal erinnert uns das so an die Zeit des Kalten Krieges. Damals gab es so einen heißen Draht und das ist eine Verbindung gewesen zwischen dem Osten und dem Westen. Damit hat man also versucht, ein Versehen zu vermeiden. Und die Rufnummer dieses heißen Drahtes, die stand natürlich in keinem Telefonbuch drin. Heute ist es so, dass auch viele nicht mehr im Telefonbuch drinstehen. Also Leute so wie du und ich. Man versucht sich damit wahrscheinlich ein bisschen zu schützen vor unliebsamen Anrufen. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen schick, nicht im Telefonbuch zu stehen. Das war vor einiger Zeit auch anders, da wollte möglichst jeder drinstehen. Es ist also schwierig, an jemand manchmal heranzutreten, weil uns die Information fehlt, wie wir da hinkommen. Bei Gott ist das ganz anders. Im Gegensatz dazu kommen wir zum Höchsten so ganz ohne weiteres, so ganz einfach, ohne Gebühren, ohne irgendeine Technik, ohne dass ich mich erst auf den Weg machen muss. Beten kann ich sogar ganz einfach nur im Gedanken. Und vielleicht ist es so, dass es da manchmal einen Zusammenhang gibt. Wenn etwas teuer ist, wenn etwas schwer zu erreichen ist, dann schätzen wir das wert. Wenn etwas einfach zu bewerkstelligen ist, wenn etwas nichts kostet, dann besteht manchmal die Gefahr, dass man das als, ja, vielleicht als billig einschätzt, dass man das gar nicht so sehr schätzt. Und ich muss mir manchmal für mich selber die Frage stellen, ist es beim Beten nicht vielleicht auch manchmal so? Das kostet nichts, es ist einfach zu bewerkstelligen. Ich muss nicht mal meine Körperhaltung dazu ändern. So einfach geht Beten. Schätze ich das, dass ich durch das Gebet Kontakt zum Höchsten aufnehmen kann? Ich möchte uns einen Bibeltext lesen, der uns da etwas helfen soll. Aus dem ersten Brief des Paulus an den Timotheus, Kapitel 2, möchte ich uns lesen, die Verse 1 bis 4. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. Da schreibt Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Bibeltext, um den es uns heute mal etwas gehen soll. Paulus beginnt ja mit den Worten, ich ermahne nun. In anderen Übersetzungen finden wir andere Worte, zum Beispiel auffordern oder ermutigen. Paulus könnte also auch geschrieben haben, ich ermutige euch nun. Der griechische Grundtext lässt diese Bedeutungen genauso zu. Und Paulus zeigt damit auf, dass wir etwas davon haben, wenn wir Kontakt zum Höchsten aufnehmen, wenn wir Fürbitte tun. Und uns werden verschiedene Gründe auch hier genannt. Wir werden das dann noch genauer anschauen. Beispielhaft sei hier genannt, damit wir ein ruhiges und friedvolles Leben führen. Das ist eine Verheißung, die uns Mut macht. Und deswegen wollen wir heute auch mehr von Ermutigung sprechen, vielleicht weniger von Ermahnen. Ich glaube, das bringt auch nicht so sehr viel, wenn wir uns jetzt ermahnen und sagen, wir müssen mehr beten. Das wissen wir im Grunde genommen alle, dass das so ist. Stattdessen wollen wir heute herausfinden, warum es sich lohnt, zu beten. Ich möchte, damit wir den Text noch etwas besser verstehen, mal noch ein paar Verse davor einsteigen. Ich möchte noch mal lesen im ersten Kapitel ab Vers 18. Da schreibt Paulus an Timotheus, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern. Hier finden wir etwas sehr Tragisches, etwas, was auch Angst machen kann. Nämlich das, was mit Hymenäus und mit Alexander passiert ist, dass sie vom Glauben abgefallen sind. Und genau das, das soll mit Timotheus ja nicht passieren. Und wie gelingt das? Eine große Hilfe, und so geht ja dieser Text dann auch weiter, das ist der Text, den wir heute zusammen anschauen wollen, eine große Hilfe, damit das ja nicht passiert, vom Glauben abzufallen, ist das Gebet. Fest im Gebet zu bleiben. Ich ermahne oder ich ermutige nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Der Gebetsdienst ist also ein Teil dieses oder unseres Glaubenskampfes, vielleicht sogar der wichtigste Teil überhaupt. Wenn Timotheus also seinen Glaubenskampf fortsetzen will und am Glauben und am guten Gewissen festhalten will, dann muss er vor allem eins tun, nämlich beten. Und wenn wir heute unser Christsein konkret ausleben wollen, wenn wir etwas für den Herrn Jesus tun wollen, wenn wir für andere Menschen ein Zeugnis sein wollen, dann müssen wir vor allem eins tun, beten. Und Gott hat so oft in seinem Wort versprochen, dass er Gebet erhört. Und wir haben das ja auch immer wieder in unserem Leben auch erlebt, dass Gott Gebet erhört. Und Gott steht zu dieser seiner Verheißung. Und das Schöne ist, wir können durch Gebet den mächtigen Arm des allmächtigen Gottes tatsächlich bewegen. Und in dem Wissen müssten wir doch eigentlich täglich stundenlang beten. Man fragt sich manchmal, warum das nicht so ist. Sind wir zu ungeistlich? Vielleicht manchmal auch. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Gründe, warum das so ist. Wir haben sicher auch die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Gebete, die wir an Gott herangetragen haben, erhört werden. Und manchmal macht uns auch das Beten unsere totale Abhängigkeit von Gott bewusst. Und das ist manchmal auch unangenehm, weil wir Menschen oft auch anders sind. Wir wollen vieles selbst in die Hand nehmen. Vielleicht fühlen wir uns auch in unseren Breiten, in unserem Land, wo wir leben, wo es uns vergleichsweise gut geht, oder auch in der Zeit, in der wir leben, wo es uns vergleichsweise gut geht, weniger abhängig von Gott, als das zu anderen Zeiten gewesen ist, oder weniger abhängig von Gott, wie das in anderen Ländern ist, wo die Menschen zu kämpfen haben, dass sie etwas zu essen bekommen. Da ist die Beziehung zu Gott, kann ich mir vorstellen, oft viel intensiver. Vielleicht ist es unser soziales Netz, vielleicht sind es unsere vielen Versicherungen, die wir alle haben, die uns unser Leben sicher zu scheinen glauben. Wir waren in der vergangenen Woche, Kathleen und ich, wir haben da so einen kleinen Ausflug gemacht. Wir sind mit den Fahrrädern so etwas an der Donau entlang gefahren, von Passau aus ein Stück weit. Und da sieht man oft so Bilder von einem Hochwasser. Und da kann man schon auch erschrecken, was alles so möglich ist, wo eben Menschen ohnmächtig sind, wo man also ganz deutlich sieht, da ist doch nicht alles sicher und man hat eben doch nicht alles so in der Hand. Und an solchen Beispielen sieht man doch ganz schnell, wie abhängig wir am Ende doch von Gott sind. Es ist also keineswegs so, dass wir so sicher sind. Und ich glaube, gerade in solchen Situationen, dann treibt es die Menschen oft wieder ins Gebet. Und es ist im Grunde genommen schade, wenn so etwas erst passieren muss, dass wir unser Gebetsleben intensivieren. Ein anderer Grund mag sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns ganz schnell belohnen können. Wenn mir es heute einfällt, dass ich ein neues Handy gebrauchen könnte, weil mir das andere nicht mehr so gut gefällt, dann kann ich heute Abend ins Internet gehen und wahrscheinlich übermorgen spätestens habe ich das. Ich muss also nicht so sehr lange darauf warten. Und wenn ich Hunger habe, dann kann ich zur Tiefkühltruhe gehen, kann mir da eine Pizza rausholen, kann die in den Backofen schieben und so circa 20 Minuten duftet es ganz gut und ich kann da ein vergleichsweise gutes Essen genießen. Das war zu anderen Zeiten anders. Oder wenn man früher Musik hören wollte, vielleicht so in der Zeit unserer, ich sag mal, Urgroßväter, da musste man sie entweder selber machen oder man musste ein Konzert besuchen und das konnte nicht jeder. Heute dagegen, da kann man auf alle mögliche Art und Weise Musik hören. Man kann das Radio anschalten, man kann sich eine CD reinschieben und wenn man glaubt, das Lied, was mir jetzt gefällt, habe ich noch nicht, da geht man ins Internet und lädt sich das runter. Also man kann sofort alles das, was man unbedingt glaubt haben zu müssen, sich den Wunsch erfüllen. Wir brauchen oft keine Geduld mehr, wir brauchen keine Ausdauer mehr. Und das ist beim Gebet allerdings nicht anders geworden. Beim Beten kommen wir oft nicht darum herum. Da hat sich im Gegensatz zu anderen Zeiten eben nichts geändert. Vielleicht fällt es uns deswegen auch schwerer, heute intensive Beter zu sein. Und schließlich mag ein Grund auch darin liegen, dass wir gerne Macher sind, dass wir gerne was selbst auch in die Hand nehmen, weniger gerne von jemand abhängig sind, es selbst machen wollen. Das mag auch ein Grund sein, dass uns Beten schwerfällt. Aber wir wollen uns heute ermuntern, dass es sich lohnt, ein intensives Gebetsleben zu haben. Hier in diesem Text sind uns ein paar Arten von Gebeten aufgezählt. Das sind längst nicht alle Arten. Ihr habt es sicher schon gemerkt, heute geht es eher um das Thema Fürbitte. Ein ganz wesentlicher Aspekt des Gebetes. Hier wird uns genannt Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Diese Aufzählung ist uns hier genannt. Gebet, das ist klar, das ist zunächst der Oberbegriff, das ist die Kontaktaufnahme zu unserem Gott, der unser Gebet erhört. Das ist uns an anderer Stelle im Wort Gottes immer wieder zugesagt. Das ist ein Wunder an sich, dass das überhaupt so ist. Wir sind hier schon eine ganze Anzahl von Menschen. Wenn man mal so den Weltmaßstab nimmt, jeder, der betet, wird von Gott gehört. Das ist erstaunlich, dass Gott uns so wichtig und so ernst nimmt. Flehen ist uns hier genannt. Flehen, was ist Flehen? Flehen ist ein ganz dringliches Bitten. Das ist also keine beiläufige Bitte so nebenbei, sondern also nicht etwa so, wie wenn ich zum Beispiel in den Keller gehe und meine Frau ruft mir hinterher, wenn du schon mal in den Keller gehst, dann bring mal ein paar Kartoffeln mit. Das ist kein Flehen. Das sollte zumindest nicht zum Flehen geraten. Flehen, das ist Beten mit einer Leidenschaft, mit einer großen Intensität, immer wieder dran zu bleiben. Wenn uns Gott was aufs Herz legt, immer wieder das Gott auch vorzubringen. Wenn ich mich selber so sehe, muss ich sagen, da bin ich nicht so stark da dran. Deswegen ist es gut, dass es solche Worte gibt wie die heute hier, wo uns das gesagt wird. Und es lohnt sich, beten in Form von Flehen, Fürbitten. Es geht nicht darum, dass wir immer nur an uns selbst denken, sondern dass wir auch für andere Menschen im Gebet einstehen. Einzutreten für andere Menschen, sich bei Gott für andere Menschen auch zu verwenden. Dazu werden wir hier aufgefordert in diesem Text. Und das Ganze soll geschehen mit Danksagung. Nicht nur bitten, sondern Gott auch danken. Gott ganz bewusst unseren Dank aussprechen für seine Gebetsverheißungen. Er sagt uns zu, dass er uns hört, dass er uns erhört. Dafür können wir Gott gleichzeitig von Herzen danken. Aber vielleicht auch für die vielen Gebetserhörungen, die wir schon gemacht haben durften. Und Danksagung ist etwas, was uns das Beten am Ende auch leichter macht. Das geht dann auch in Richtung Anbetung, dass wir Gott dafür von Herzen danken können, dass er für uns alles so gut gemacht hat. Wir haben in der ersten Stunde schon dran gedacht. Da haben wir darüber nachgedacht und haben Gott gelobt und gepriesen dafür, dass er uns erlöst hat, dass er uns freigemacht hat von Sünde und Schuld. Das ist auch etwas, was immer wieder ins Gebet einfließen soll. Und ich glaube, das hält auch unser Gebetsleben munter. Und dann wird's hier in dem Text etwas spezieller. Hier wird gesagt, für wen wir eigentlich beten sollen. Für alle Menschen, für Könige, für die, die in Hoheit sind. Wir würden heute vielleicht sagen, für die, die in hoher Stellung sind. Ja, hier wird uns gesagt, wir können oder wir dürfen für alle Menschen beten. Da fragt man sich, wie das denn gehen soll. Es leben reichlich 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Und ja, für alle Menschen zu beten, also Herr, segne alle Menschen, ich glaube, das ist nicht so sehr zielführend. Das ist ein bisschen sehr allgemein. Das ist auch so eine Gefahr, die in unserem Gebetsleben sicher manchmal dabei ist, dass wir sehr allgemein beten. Das ist damit nicht gedacht. Aber es gibt viele Menschen, wo uns Gott das aufs Herz legt, dass wir für sie beten. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder daran auch erinnern. Ich glaube, viele unter uns haben Freunde, haben Verwandte, die nicht an Gott glauben, wo wir uns das sehr wünschen würden, dass sie das schaffen, Gott zu erkennen, seine Güte zu erkennen, dass bei Gott Heil und Rettung ist. Und da möchte ich uns ermuntern, dass wir da nicht ablassen davon, dass wir für diese Menschen, die uns nahe liegen, immer wieder beten. Ich glaube, das ist ein großer Teil von dem, was hier gesagt wird, wenn wir für alle Menschen beten sollen. Das können Nachbarn sein, das können auch Kollegen sein, das können Mitschüler sein, das können Kunden sein, das kann auch der Chef sein. Das sind Menschen, die wir vielleicht auch gar nicht kennen, aber wo uns vielleicht etwas erzählt wird, dass es dem oder dem schlecht geht, da können wir in dem Moment für diese Menschen beten. Oder auch wenn wir auf Reisen sind, wir sitzen vielleicht im Zug oder im Flugzeug und da sehen wir Menschen, wir haben ja dann sehr viel Zeit in solchen Momenten. Und wenn uns das Gott aufs Herz legt, warum die Zeit nicht so nutzen, für Menschen zu beten? Ich glaube, das ist damit gemeint. Und ich ertappe mich oft dabei, da denke ich, Mensch, für den hast du schon eine Weile gebetet und dann doch wieder vergessen. Da gibt es solche Hilfsmittel, dass man sich einen Gebetskalender schreibt, wo man sich das etwas vermerkt, dass man immer wieder mal dran denkt, für den wolltest du doch beten. Ich glaube, das ist damit gemeint, wenn hier steht, für alle Menschen zu beten. Dann steht ja da, dass wir für Könige beten. Dazu werden wir ermuntert, das zu tun. Das sind heute die Regierungsverantwortlichen, vielleicht im Bund, aber auch in Ländern, in der Kommune. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, den wir als Christen haben, für die Obrigkeit zu beten. Und ich glaube, das ist auch das Effektivste, was wir tun können, wenn es um Gestaltung geht für unser Land zum Beispiel, dass wir für die, die ganz oben sind, für die, die Verantwortung tragen, wirklich beten. Tun wir das denn wirklich? Ich glaube, wir sind manchmal sehr schnell dabei, über die, die da oben sind, zu schimpfen. Und manches mag vielleicht sogar auch berechtigt sein. Wo Menschen sind, werden auch immer Fehler gemacht. Aber ich glaube, unsere Aufgabe als Christ ist es weniger, über die, die da oben sind, zu schimpfen, sondern für die, die da oben sind, zu beten. Dazu werden wir hier auch aufgefordert. Und ich könnte mir vorstellen, dass in unserem Land manches besser wäre, als es jetzt ist, wenn wir als Christen intensiv für die, die Verantwortung tragen, beten würden oder noch mehr beten würden. Vieles ist ja gut in unserem Land, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, aber es gibt auch Defizite, vielleicht gerade was so moralisch-ethische Fragen sind, wo wir uns manchmal überlegen, wie kann das eigentlich so weit kommen? Ich glaube, unsere Aufgabe als Christen ist es, für die Entscheidungsträger zu beten. Und es gibt auch viele, die gerade in Verantwortung sind, die wirklich Christen sind, ganz bewusst für solche Menschen zu beten. Das ist unsere Aufgabe. Vor einem reichlichen halben Jahr war ja Bundestagswahl und da überlegen Christen auch, da gibt es ja ein ganz breites Spektrum. Die einen, die wünschen sich, dass man da mal eine Predigt drüber hält, dass man weiß, was man wählen soll. Andere sagen, soll man überhaupt wählen gehen? Darüber möchte ich jetzt überhaupt nichts sagen, weil das gar nicht unser Thema ist. Ich will nur eins dazu sagen, für einen guten Ausgang einer solchen Wahl zu beten, ich glaube, das ist etwas, was noch viel, viel wichtiger ist. Und interessant ist ja, wir werden im Wort Gottes auch an anderer Stelle aufgefordert, zu beten, dass Gottes Wille geschieht. Im Vater unser zum Beispiel, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe mich manchmal darüber gewundert, über diese Stelle, dass das so ist, dass man Gott bittet, dass der Wille Gottes geschieht. Das ist etwas, was uns Menschen, dieser Gedanke ist uns Menschen ja ziemlich fremd. Wir selber tun ja einiges dafür, dass unser Wille auch geschieht. Gott will hier aufgefordert werden, dass wir dafür bitten, dass sein Wille geschieht. Und gerade auch in diesem Bereich, wenn wir für Regierungen beten, dann ist es etwas, dass Gott sich erbitten lässt, dass tatsächlich sein Wille geschieht. Dass das Gute, das ihm Wohlgefällige geschieht. Für alle, die in Hoheit sind, werden wir aufgefordert zu beten. Wer ist das? Das sind vielleicht auch heute, wenn man es überträgt, auf heute Entscheidungsträger, oder Menschen, die Meinungen auch beeinflussen. Ich glaube, das ist das, was heute wichtig ist. Wenn ich zum Beispiel an die Medien denke, das Medien ist ja auch eine Macht, die sehr groß ist in unserer Zeit. Meinungen werden dadurch beeinflusst. Und ich glaube, auch wir als Christen, wir spüren einen gewissen Gegenwind, der auch unter anderem von den Medien natürlich kommt. Wir als Evangelikale werden auch als Bedrohung oft schon wahrgenommen, das gibt es. Unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit als Christen ist es, für solche Menschen zu beten, dass der Wille Gottes geschieht. Aber auch für andere einflussreiche Personen, für Richter zum Beispiel. Oder was hindert uns daran, zum Beispiel für den Papst zu beten? Wir haben zur katholischen Kirche vielleicht als Brüdergemeinde ein eher differenziertes Verhältnis, aber was hindert uns daran, für den Papst, da ja auch, wo auch viele Christen dahin schauen und überhaupt Menschen dahin schauen, für so jemanden zu beten? Ich glaube, das ist damit gemeint, wenn wir hier aufgefordert werden, wenn wir ermuntert werden, für Menschen zu beten, die in Hoheit sind. Und eins ist naheliegend, wenn Gott mich beauftragt, für solche Menschen, für wichtige Entscheidungsträger zu beten, dann ist er auch gerne bereit, dieses mein Gebet auch zu erhören. Darum lasst uns diese Ermunterung, diese Aufforderung wirklich auch als Chance sehen und nicht als Belastung empfinden. Wir können den mächtigen Arm unseres allmächtigen Gottes damit bewegen. Ja, wozu das Ganze? Hier steht im Vers 2, im zweiten Teil, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Hier wird deutlich, dass wir selbst auch profitieren von unserem Gebetsdienst. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Im 18. Jahrhundert bildete sich ein Freundeskreis um den Liederdichter Gerhard Derstegen. Gemeindeliederbuch ist das ein Dichter. Diese Menschen wollten wie er in stiller Abgeschiedenheit, Anbetung, Meditation und Versenkung ihr Leben führen. Sie nannten sich die Stillen im Lande. Diese Einstellung hat mehr oder weniger den ganzen Pietismus und die evangelikale Bewegung geprägt. Es ist die Überzeugung, dass die Gläubigen sich vor der bösen Welt fernhalten müssen, dass sie sich in fromme Inseln zurückziehen müssen, dass sie sich jedes politischen Engagements enthalten und in der Öffentlichkeit möglichst nicht wahrnehmbar sein sollen. So sollen sie also die Stillen im Lande sein. Ist es das, was Paulus hier meint, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können? Das glaube ich eher weniger, dass das damit gemeint ist. Das Ziel dieses Gebetsanliegens ist es vielmehr, dass wir ein ruhiges und friedvolles Leben in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit führen können, so wie es dann auch hier steht. Das heißt, dass es möglich ist, dass wir unbehelligt und ungehindert durch Verfolgung, durch den Staat und durch ungerechte Behandlung durch andere Menschen als Christen leben können und unseren Glauben verkündigen können und unserem Gott dienen können. Paulus erlebte ja immer wieder solche Übergriffe auch von staatlicher Seite, von anderen Menschen her, und er wusste da genau, was er schreibt. Und ein Gebetsanliegen ist es hier gewesen, Gott zu bitten, dass solche Gefahren möglichst nicht da sind. Seit den letzten 28 Jahren ist das für uns ja Realität, dass wir in großer Freiheit uns versammeln dürfen, Gottes Wort verkündigen dürfen, dass uns niemand daran hindert. Und selbst davor, zu DDR-Zeiten, soweit wie ich mich erinnere, das geht nicht ganz so weit zurück, muss ich sagen, uns ging es, was das betrifft, eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hatten auch gewisse Freiheiten gehabt. Das ist in anderen Ländern heute viel, viel schwerer. Aber wir merken dadurch, es ist keineswegs selbstverständlich, dass das so ist. Man gewöhnt sich ja immer so an Gegebenheiten und an Umstände. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir Gott bitten, dass sein Wille geschieht auf höchster Ebene, damit wir eben unser Glaubensleben wirklich leben dürfen. Das fällt überhaupt etwas auf in den Briefen, die Paulus so schreibt, dass er gar nicht so sehr auffordert, dass die Menschen in die Welt hinausgehen sollen, um das Evangelium zu verkündigen, sondern die Menschen werden immer wieder aufgefordert zu beten, in erster Linie zu beten. Das heißt nicht, dass das nicht so sein soll, dass wir rausgehen. Ich glaube, das war damals so selbstverständlich, dass es damals gar nicht so dieser Aufforderung besonders bedurfte. Und trotzdem ist das Gebet hier als das Erste genannt, als das Wichtigste genannt, als die Voraussetzung dafür genannt, dass der Wille Gottes geschieht und dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier lesen wir im Vers 3, dass dies gut und angenehm vor unserem Heiland Gott ist. Es ist gut und angenehm, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, wenn wir ein solches Gebetsleben führen. Gut und angenehm, was bedeutet das? Mich erinnert das so etwas auch an das Alte Testament, Wenn Opfer geopfert wurden, das Brandopfer zum Beispiel, dann lesen wir, dass ein wohlgefälliger Geruch aufstieg und dass das gut und angenehm vor unserem Gott war. Wer im alten Bund sündigte, der musste eigentlich sterben. Aber das Opfer, das der Priester darbrachte für die Sünder, das bewirkte, dass ihm vergeben wurde und dass er nicht zu sterben brauchte, obwohl dieser Mensch eigentlich den Tod verdient hatte. Und im neuen Bund ist es im Grunde genommen zunächst auch nicht anders. Im Römer 6, Kapitel 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was darauf folgt. Gemeint ist der ewige Tod in Gottesferne, in der Hölle. Aber für uns ist ein Opfer dargebracht worden am Kreuz. Und deshalb geht der Satz im Römerbrief auch weiter. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Unser Dienst ist die Fürbitte für unsere Mitmenschen, damit sie das begreifen, damit sie Gottes Liebe sehen und für sich in Anspruch nehmen und dadurch gerettet werden. Das ist unser Dienst. Und deshalb wird Gott hier nicht einfach nur als Gott bezeichnet, sondern in dem Zusammenhang als der Heiland Gott. Gott ist ein Gott, der will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Menschen Gott finden, dass Menschen nicht verloren gehen. Das ist das Ziel. Gott, der will, im Vers 4 lesen wir das, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir uns heute zum anhaltenden, ausdauernden Gebet ermutigen lassen wollen, dann ist das Ziel die Errettung möglichst vieler Menschen. Dass sie aus ihrem Verlorensein herauskommen, dass sie von der Gottesferne wegkommen, dass sie Gott erleben. Dieses Ziel ist für Gott so wichtig, dass er seinen geliebten Sohn Mensch werden lassen hat, ihn leiden lassen hat, ihn sterben lassen hat, damit er unsere Schuld vergeben kann. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Im alten Bund, wir hatten das vor uns kurz gehört, das ist mehr nur eine Erinnerung an die Sünden gewesen. Eine endgültige Vergebung ist so im Grunde nicht möglich. Das ist erst möglich geworden, seitdem Jesus Christus das, was wir verdient haben, auf sich genommen hat. Und Gott möchte so sehr, dass es alle Menschen sehen. Und das ist auch die Aufforderung, die an uns gerichtet ist. Das ist die Ermunterung, die Gott uns hier gibt durch dieses Wort, dass wir zunächst für Menschen beten, dass sie gerettet werden. Wenn ich heute beobachte, dass, ja, dass vergleichsweise wenige Menschen zu Gott finden, dann muss ich mir die Frage stellen, ob es vielleicht daran liegt, dass ich zu wenig dafür bete, dass ich mir zu wenig Zeit nehme, für die Menschen, für alle Menschen zu beten. Und ich möchte uns deswegen ermutigen zum vertrauensvollen, erwartungsvollen und auch anhaltenden Gebet für die Menschen, die wir lieb haben, die Gott aber nicht kennen, für unsere ungläubigen Angehörigen, für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen, für Mitschüler, für unsere Freunde, für die Menschen hier in Chemnitz und Umgebung, damit noch viele Menschen zum Glauben kommen und in unsere Gemeinden kommen oder auch in andere Gemeinden gehen. Das ist im Grunde genommen nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass sie Frieden mit Gott finden. Und weil wir wissen, dass dieses Gebet dem Willen Gottes entspricht, dann können wir getrost davon ausgehen, dass wir auch in dieser Hinsicht Gebetserhörungen erleben dürfen. Die Zeit und die Kraft, die wir ins Gebet investieren, das sind Zeiten, die sehr, sehr gut angelegt sind, weil das dem Willen Gottes entspricht und weil das Frucht bringen wird. Deshalb lasst es uns für die kommende Woche, für die kommende Zeit uns fest vornehmen, für unsere Mitmenschen, die Gott uns zeigt, intensiv zu beten, für die Menschen, die in Verantwortung stehen, intensiv zu beten, anhaltend mit Flehen, aber auch mit Danksagung zu beten.